Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart werden wird. Und wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, dann sehen wir, dass auf eine Bibelstelle, die uns das erste Kommen Jesu zeigt, 8 Bibelstellen kommen, die vom zweiten Kommen Jesu spricht. Das heißt also, die Bibel spricht 8-mal mehr vom zweiten Kommen Jesu als vom ersten Kommen Jesu. Es ist also kein Nebenthema, sondern es ist ein wichtiges, zentrales Thema der Heiligen Schrift. Und dieses Ziel, dass der Menschensohn wiederkommt, sollten wir niemals aus dem Blick verlieren. Wollen wir doch vielleicht von dieser Konferenz, auch von diesem Sonntagsgottesdienst gehen und wieder mehr vom Ziel her leben, mit dem Aufblick und mit dem Ausblick auf den wiederkommenden Herrn. Wenn wir die Geschichte Abrahams betrachten, er lebte ja in den Tagen Lots und wir wollen uns ja ein paar Gedanken machen. Was für Prinzipien können wir ableiten aus dem Wandel Lots für unser Leben? Denn ich bin fest davon überzeugt, dass auch wir bereits in den Tagen oder zumindest in den Vortagen Lots leben. Dann sehen wir, Abraham baute Altäre. 4-mal wird uns in 1. Mose 12 und 13 und ein weiteres Mal in 1. Mose 22 gesagt, dass Abraham einen Altar errichtete. Und wenn wir diese Ereignisse, wo Abraham Altäre errichtete, genauer betrachten, heute Morgen bleibt uns die Zeit dazu nicht, aber vielleicht für eure Bibellese zu Hause, dann sehen wir, dass mit jedem Altar Abraham seiner Berufung ein Stückchen näher kam. Er erkannte immer mehr und immer tiefer den lebendigen Gott, den Gott, der ihm erschienen war in Ur in Chaldäa. Und Abraham ergreift immer mehr die Verheißungen Gottes für sein Leben. Nun, Altäre sind Orte des Opfers, der Sühnung und der Gottesbegegnung. Und eines ist wichtig, nicht wir bestimmen, wo Altäre gebaut werden, sondern Gott bestimmt, wo die Altäre gebaut werden. Und auch was geopfert wird, das bestimmen nicht wir, das bestimmt Gott. Wie viele Opfer bringen manche Christen dar, die gar nicht die Opfer Gottes sind? Fleischliche Religiosität, Eigenwille, aber Gott bestimmt, was ein Opfer ist und wo ein Altar errichtet wird. In 2. Mose 20, 24, da sagt Moses, einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und deine Friedensopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen an jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse. Dort, liebe Geschwister, dort, wo der Altar steht, dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Dort, wo der Altar ist, liebe Geschwister, dort kommt Gott. Und dort, wo Gottes Gegenwart ist, dort ist auch der Segen Gottes. Nun, wir wissen, das sind Schattenbilder des Alten Testamentes auf das große Werk auf Golgatha, auf das Werk des Kreuzes. Neutestamentlich haben wir das in Hebräer 13, Vers 10. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Liebe Bruder, liebe Schwester, wir bauen keine Altäre, wir haben Altäre. Und im Glauben nehmen wir das an, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Das Wort vom Kreuz und das Werk vom Kreuz, Das ist die Mitte der Gemeinde Jesu, des Volkes Gottes. Und wenn wir das begreifen, dann wissen wir, dass wir einen neuen und lebendigen Weg haben, direkt in die Gegenwart des Vaters. Ist ja interessant, wenn wir Lot und Abraham betrachten, Lot baute keine Altäre. Am Ende war er dann doch noch errettet, so wie durchs Feuer hindurch, aber er baute keine Altäre. Und Abraham, als er in Ägypten war, da lesen wir auch nichts davon, dass er Altäre baute. Da kam er nämlich einen Moment ab vom Weg, den Gott für ihn bestimmt hatte. Aber als er zurück war im Land der Verheißung in Kanaan, da baute er wieder Altäre. Er trat vor den lebendigen Gott, suchte die Gemeinschaft mit Gott und wuchs allmählich im Glauben immer tiefer hinein in die Verheißungen Gottes. Aber der große Unterschied zwischen Lot und Abraham war der, Abraham baute auf Geheiß seines Gottes hin Altäre. Was bist du? Ein Lot oder ein Abraham? Bist du einer, der im Glauben weiß, Jesus Christus hat alles für mich vollbracht? Oder bist du so ein Lot, der nach den Dingen dieser Welt schaut, so ein bisschen religiös nebenbei ist? Wenn du ein Abraham bist, dann bist du am rechten Ort. Und was ist der rechte Ort? Der rechte Ort ist in der Gemeinschaft der Heiligen unter Gottes Wort. Und zwar unter dem Wort Gottes, das uns in der Heiligen Schrift überliefert wurde. Nicht unter dem Wort irgendeiner Konfession oder Denomination. Nun, wir sehen in der Bibel, dass sich die Wege Lots und Abrahams trennten. Lot entscheidet sich für das fruchtbare Jordantal. Er trifft selbst die Entscheidung. Was tut Abraham? Abraham lässt Gott die Entscheidung für sein Leben. Ein großer Unterschied. Wie sieht das aus in deinem Leben? Ich bin immer recht traurig, wenn ich junge Menschen kennenlerne, die sich für einen weltlichen Partner entscheiden. Da treffen sie selber Entscheidungen. Aber du, hör mal, ihr jungen Leute, lasst doch Gott die Entscheidung treffen, was die Partnerschaft angeht, denn darauf liegt der Segen Gottes. Während Lot sich also für die Welt, für das fruchtbare Jordantal entscheidet, überlässt Abraham die Entscheidung dem lebendigen Gott und er wandelt im Süden, im Negev, in der Wüste, in der Abgeschiedenheit, dort wo das Land karg und öde ist. Da zieht er umher als Pilger. In 1. Mose 14 kommt es dann zu einem Krieg. Ein Vier-Städte-Bund beginnt einen Krieg gegen einen Fünf-Städte-Bund. Und zu diesem Fünf-Städte-Bund, da gehörte Sodom und Gomorra, dort wo Lot sich niedergelassen hatte. Der Vier-Städte-Bund gewinnt den Krieg und sie verschleppen den Lot in die Gefangenschaft. Und da sehen wir, da trifft Lot selber eine Entscheidung für die fruchtbare Jordanaue und diese Entscheidung wird ihm nicht zum Segen. Er und seine ganze Familie wird gefangen weggeführt. Was will uns die Bibel damit zeigen? Sie will uns damit zeigen, wenn du deine eigenen Entscheidungen ohne Gott triffst, wundere dich nicht, dass du irgendwann gefangen weggeführt wirst. Welchen Weg gehst du? Gehst du den Weg Lots oder gehst du den Weg Abrahams? Ganze Denominationen, ganze Kirchen, ganze Gemeinden gehen den Weg Lots. Sie passen sich dieser Welt an und sie verbrüdern sich mit Sodom und am Ende werden sie zu Sklaven des Zeitgeistes, auch des frommen, evangelikalen Zeitgeistes. 1. Mose 14, die Verse 12 bis 13. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom. Und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener und er sagte es Abraham, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Es gibt kaum eine Bibelübersetzung, die diese Feinheit des hebräischen Textes zum Ausdruck bringt in der Übersetzung. Wir lesen hier zweimal Lot wohnte und das zweite Mal Abraham wohnte. Zweimal das Wort wohnen. Aber wenn wir in den hebräischen Grundtext schauen, dann sehen wir, dass das Hebräische zwei Worte für wohnen verwendet. Da heißt es also, Lot wohnte in Sodom und Abraham wohnte bei den Terebinden Mamres. Im Hebräischen heißt das Wort für wohnen bei Lot Yashav. Das bedeutet wohnen, sitzen bleiben, verweilen. Das ist ein Ort, an dem man sich niedergelassen hat, wo man verwurzelt ist, wo man weiß, hier ist meine Identität, das ist mein Platz, da will ich bleiben, dafür habe ich mich entschieden. Lot wohnte in Sodom. Er hatte sich entschieden, dort in Sodom unter diesem gottlosen Geschlecht zu wohnen. Aber bei Abraham, liebe Geschwister, da haben wir das Wort Schakan. Und dieses hebräische Wort bedeutet ruhen, lagern, das Zelt aufschlagen. Man könnte auch übersetzen kampieren. Also es gibt zwar Dauercamper, aber in der Regel, wer kampiert, der bricht immer wieder neu auf und verlässt den Ort. Das ist nicht der Ort, wo er verwurzelt ist, sondern er zieht weiter. Wir finden dieses Wort etwa in 4. Mose 9, 17 bei der Wolkensäule, die das Volk Israel durch die Wüste begleitete. Und da heißt es, und jedes Mal, wenn sich die Wolke vom Zelt erhob, brachen danach die Kinder Israel auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, Schakan, dort lagerten die Kinder Israel. Und ihr alle kennt die Geschichte, dieses Niederlassen der Wolke, das war nur für kurze Zeit, vielleicht nur ein Tag, vielleicht mehrere Tage. Aber die Wolke, die ließ sich nicht während der Wüstenwanderung an einem Ort für immer nieder, sondern sie hob sich beständig und führte das Volk Israel durch die Wüste in das verheißene Land. Und so war es bei Abraham. Er hatte keinen Ort, wo er sich fest niederließ, sondern er war ein Pilger in dieser Welt. Hebräer 11, 8 bis 10 sagt uns Folgendes. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten, mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister der Schöpfer Gott ist. Also Abraham zog durch das verheißene Land und er war in dieser Erde, in diesem Land nicht verwurzelt, sondern er blickte aus nach dieser Stadt, die Grundfesten hat, nach der himmlischen Heimat, wie wir das auch in dem letzten Lied gehört haben. Und einmal sagte Abraham selbst in 1. Mose 23, 4, ich bin ein Fremdling, ein Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Ja, neutestamentlich ist das Philipper 3, 20. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und nun hört einmal, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Erretter. Das ist eine der vielen Bibelstellen, die uns auf das zweite Kommen Jesu Christi verweisen. Wir überlesen das so leicht. Hebräer 11, Vers 13 sagt über die Glaubenshelden. Abraham gehört ja dazu. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen, eigentlich in die Arme geschlossen und bekannt, dass sie Gäste und ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf der Erde sind. Ach, das wäre doch eine ideale Grabinschrift auf jedem Grab der Gläubigen, oder? Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf dieser Erde, aber in der himmlischen Heimat dort oben. Sie sind alle im Glauben gestorben. Es ist köstlich, im Glauben zu sterben. Aber noch köstlicher ist es, nicht nur im Glauben zu sterben, sondern auch im Glauben zu leben und im Glauben zu wandeln. Wie viel Unglaube, wie viel Zweifel haben wir doch auch unter Gottes Volk. Abraham macht sich auf, seinen Neffen zu retten. 1. Mose 14, 14. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis Dan. Nun, Abraham lebte in der Absonderung. Er baute Altäre, er suchte das Angesicht Gottes. Und so sehen wir, das war das Geheimnis seiner Bewahrung. Er wurde nicht zum Spielball kriegerischer Auseinandersetzungen wie Lot. Und jetzt konnte Abraham sogar zu einem Segen für seinen Neffen Lot werden. War das nicht die Verheißung, die auf seinem Leben ruhte? Ganz zu Beginn, 1. Mose 12, Vers 2, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Welch ein Segen sollte nun Abraham für seinen Neffen Lot werden? Eigentlich war es ja aussichtslos. Also mit 318 erprobten Männern, einer Armee, einer Vier-Städte-König-Koalition zu trotzen, das war eigentlich aussichtslos aus menschlicher Sicht. Aber schon die weltliche Geschichte weiß von Schlachten zu berichten, wo kleine Armeen in totaler Unterzahl dennoch siegreich waren. Da war etwa die Schlacht am Blutfluss in Südafrika 1838, da waren 464 Buren, standen 3000 Zulu-Kriegern gegenüber, und die Buren verloren nur einen einzigen Mann, während die Zulu 1000 Tote beklagen mussten. In der Schlacht von Longevala im Jahre 1971 zwischen Indien und Pakistan widerstanden 150 Inder 4000 Pakistanis mit 40 Panzern, und sie gewannen die Schlacht. Und das waren Armeen, die ohne Gott gekämpft haben. Aber Abraham, er kämpfte mit Gott. Jesus sagte einmal, bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, wisst ihr, die Bibelkritiker, die sagen, alles nur fromme Legenden, alles nur erfundene Geschichten, Märchen in der Bibel, glaubt doch so etwas nicht. Aber wir lassen uns doch nicht von Gelehrsamkeit beeindrucken, oder? Und wenn da ein ganzes Heer kommt mit Professoren und Doktoren, egal was die sagen, ich glaube meiner Bibel. Aber doch etwas. Wir, liebe Geschwister, wir gehören zur kleinsten Eliteeinheit auf dieser Welt, zur Armee Abrahams, zur Armee des Glaubens. Und unser Oberbefehlshaber ist der Herr der Heerscharen. Abraham wollte kein Held werden. Nun, er hätte ja sagen können, geschieht doch Lot recht, habe ich ihm doch immer gesagt, was lässt du dich mit diesen gottlosen Sodomiten ein? Aber wisst ihr, Abraham war ein Mensch, der Altäre baute, der Gott begegnete und der sich von seinem Gott verändern ließ. Ich vermisse das manches Mal. 10, 20, 30, 40 Jahre im Glauben, du siehst so wenig Frucht, du siehst so wenig Wachstum im Geiste. Aber Abraham war ein Mann, der vom Glauben geleitet war. Und dieser Glaube macht das Unmögliche möglich, der macht das Undenkbare denkbar und er macht das Unerreichbare erreichbar. Der Glaube überwindet die größten Feinde. Nun, wir kennen die Geschichte, die Rettungsexpedition von Abraham war ein voller Erfolg. 1. Mose 14, 16, und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er wieder. Alle, die weggeführt worden waren aus den anderen Städten, die brachte er alle wieder nach Hause. Und nun ist interessant, in den nächsten vier Kapiteln, in 1. Mose 15 bis Kapitel 18, hören wir nichts mehr von Lot. Der verschwindet plötzlich von der Bildfläche, aber wir lesen die Geschichte Abrahams, wie Gott mit Abraham weiterhandelt. Und erst im Kapitel 19 erscheint Lot wieder, wo er in letzter Sekunde vor dem göttlichen Gericht gerettet wird. Und da heißt es in 1. Mose 19, Vers 1, Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Habt ihr aufmerksam zugehört? Ist schon interessant, oder? Er zeltete nahe Sodom, so begann alles. Jetzt sitzt er im Tor und in den Versen 2 und 3 sehen wir, dass er sogar ein Haus hatte in Sodom. Das Kampieren, das Zelt aufschlagen, abschlagen, waren dann doch zu beschwerlich. Erst war er nahe Sodom, jetzt ist er in Sodom. Gibt es manches Mal Geschwister, die so eine Entwicklung durchmachen? Erst mit der Welt ein wenig sich anfreunden und später fallen sie ganz ab vom Glauben. Nachdem also Lot zurückgekehrt war, befreit durch Abrahams kleine Elitetruppe, hat er nichts gelernt. Er schlug wohl seine Zelte wieder bei Sodom auf und irgendwann zog er in die Stadt. Und mehr noch, er saß unter dem Tor, das ist ein Ausdruck im Hebräischen für Leute, die etwas zu sagen haben, also so eine Art Gemeinderat. Da war der jetzt mittlerweile auch schon richtig etabliert unter den Bewohnern Sodoms. Er hatte nichts gelernt aus dem, was ihm widerfahren war. Er hatte nichts gelernt von Abraham. Er hatte sich nicht entschieden, ja, ich will auch ein Pilger sein auf dieser Erde. Nein, er wollte ein geachteter Bürger Sodoms werden. Fleischliche Christen, Lot-Christen lernen nie etwas dazu. Sie begeben sich in Gefahren und manche kommen darin um. Nun, was trieb Abraham an, sich in die Gefahr zu begeben und Lot zu erretten und auch später für ihn Fürbitte zu tun? Abraham hatte ein priesterliches Herz. Bezeichnet die Bibel irgendwo Abraham als Priester? Es gibt keine Stelle. Er wird einmal als Prophet bezeichnet. In 1. Mose 20,7, da spricht Gott in einem Traum zu Abimelech, so gib nun dem Mann, also Abraham, seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Die Bibel bezeichnet Abraham als einen Propheten. Übrigens der erste Mann in der Bibel, der als Prophet bezeichnet wird, aber nicht der erste Prophet der Heiligen Schrift. Aber dann haben wir noch etwas anderes. Abrahams Verhalten gegenüber den Königen, den Stadtkönigen Sodoms und Gomorros und all der Städte, die darum lagen. Abraham war zwar ein Pilger, er war abgesondert, er war kein Stadtkönig und dennoch, wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir, dass er auf Augenhöhe behandelt wurde von den Königen. Warum? Weil er königlichen Charakter hatte. 1. Mose 14, 21 bis 23. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Aber sehen wir, Abraham war respektiert unter den Stadtkönigen, obwohl er selbst kein König über einer Stadt war. Der König von Sodom forderte denn nichts von ihm. Das wäre das Normale gewesen, dass ein Stadtkönig von einem Pilger, von einem Nomaden etwas fordern würde. Aber er, der König von Sodom, er bat ihn um etwas. Und da sehen wir, Abraham war respektiert, auch wenn er kein Stadtkönig war. Und das zeigt uns den königlichen Charakter von Abraham. Also können wir mit Fug und Recht sagen, dass Abraham gewissermaßen ein Prophet und gewissermaßen ein König war. Aber zurück zur Frage, war Abraham auch ein Priester? Die Bibel bezeichnet ihn nicht so, aber können wir in seinem Leben, in seinem Handeln und in seinem Verhalten etwas Priesterliches sehen? Ich meine ja. Erstens, er baute Altäre, wo das sühnende Blut von Opfertieren floss, wo er in die Gegenwart Gottes tritt. Und wie Noah und andere vor dem mosaischen Gesetz, da waren immer die Oberhäupter, auch die Priester der Sippe oder der Familie. Zweitens, er tut Fürbitte, ein typisch priesterlicher Dienst. Er tut Fürbitte für Abimelech, er tut Fürbitte für Lot. Und dann haben wir noch etwas Interessantes. Abraham steht vor dem Herrn. Auch das ist ein typischer hebräischer Ausdruck für priesterlichen Dienst, vor dem Herrn stehen. Ihr erinnert euch an die Geschichte in 1. Mose 18. Da kommen zwei Engel und der Engel des Herrn, das ist Jesus Christus, der für kurze Zeit Gestalt annimmt, und sie suchen Abraham auf. Und dann ziehen die zwei Engel los, um Lot zu retten in letzter Sekunde. Und Abraham bleibt zurück mit dem Engel des Herrn, er steht vor Jesus. Und da heißt es, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Dieses Stehen vor dem Herrn, das ist die Handlung der Leviten und Priester des Alten Bundes. Ich nenne nur mal zwei Bibelstellen, 5. Mose 10, Vers 8. Zu jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen und vor dem Herrn zu stehen, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen. Oder 5. Mose 18, die Verse 6 bis 7. Wenn nun ein Levit kommt aus irgendeinem deiner Tore, aus ganz Israel, wo er wohnt, und nach dem Verlangen seines Herzens an den Ort kommt, den der Herr erwählen wird, und dient im Namen des Herrn seines Gottes wie alle seine Brüder, die Leviten, die dort vor dem Herrn stehen. Leviten standen also in ihrem Dienst vor dem Herrn. Sie taten Fürbitte und sie riefen den Namen des Herrn an. All das haben wir im Leben des Abraham. Er stand vor dem Herrn, er tat Fürbitte und er baute Altäre. Drittens, er war bereit, seinen einzig geborenen Sohn Isaak auf dem Berg Moria zu opfern. Ein Schattenbild auf das Heilswerk Golgathas. Und viertens, Abrahams Begegnung mit Melchisedek. Eine ganz interessante Geschichte. Oh, das wäre ein oder zwei Predigten wert, aber ich schneide es mal an. In 1. Mose 14, da lesen wir ja, wie Abraham zurückkehrt aus der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Könige. Und er kommt in das Tal Shaveh, das Königstal. Und dann lesen wir in 1. Mose 14, ab Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Könnt ihr das sehen? Das sind zwei Könige. Einmal der König von Sodom und dann der Priesterkönig Melchisedek. Salem, das ist ja nur ein anderes Wort für Jerusalem, wissen wir aus Psalm 76,3 und auch aus dem Hebräerbrief. Diese beiden Arten von Königen stellen zwei Reiche dar. Der König von Sodom ist das Reich dieser Welt und der König Melchisedek, er repräsentiert das himmlische Reich Gottes. Da sind sie also, diese beiden Könige. Und was tut Abraham? Er schlägt das Angebot des irdischen Königs von Sodom aus. Gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Denn Abraham sagte ja zum König von Sodom, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht, aber er nimmt Brot und Wein an. Wir wissen Symbole für den gebrochenen Leib und das vergossene Blut unseres Herrn. Wir feiern heute Morgen das Abendmahl. Aber da sehen wir Abraham. Er will sich nicht abhängig machen von dem Reich dieser Welt und von den Königen dieser Welt. Nein, er beugt sich dem Priesterkönig Melchisedek. Hier offenbart sich Gott zum ersten Mal als der El Elyon, Gott der Allerhöchste. Melchisedek war ein Priester Gottes des Höchsten. Und auch das ist eine wunderbare, interessante Geschichte im Alten Bund und auch im Neuen Bund natürlich, wie Gott sich immer wieder neu mit anderen Namen offenbarte, um sein Wesen den Menschen zu zeigen. Und ich glaube, Abraham brauchte das, Gott den Allmächtigen, Gott den Allerhöchsten, der in sein Leben hineinwirkte, denn das waren Mosaiksteine seines Glaubens und er durfte Gott immer tiefer in allen seinen Wesenseigenschaften erkennen. Ja, dieser geheimnisvolle Melchisedek, der verschwindet ebenso schnell von der Bildfläche, wie er aufgetaucht war. Und dann hört man erst 1000 Jahre später im Psalm Davids etwas davon. Ja, in diesem prophetischen Psalm über unseren Hohepriester Jesus Christus nach der Ordnung Melchisedeks. Und Hebräer 7 nimmt ein ganzes Kapitel auf über diesen Melchisedek und kommt dann in Kapitel 8 in den Versen 1 und 2 zu folgendem Schluss. Die Hauptsache von all diesem Wirken Gottes schon im Alten Bund, von diesem prophetischen Psalmen über den kommenden Messias, über den Menschensohn, den wir erwarten, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Oh, wie wunderbar, dass wir heute Abendmahl feiern. Du, da treten wir vor den Hohepriester im Glauben heute Morgen. Und da nehmen wir Brot und Wein. Und das war vorgeschattet in der Zeit Abrahams. Und wir dürfen es im Glauben annehmen. Melchisedek verschwindet wieder von der Bildfläche. Aber diese geheimnisvolle Gestalt wirft seine Schatten voraus, denn in den Nachkommen Abrahams von Geschlecht zu Geschlecht über Jahrhundert und über Jahrtausende wird eines immer deutlicher, es wird der Priesterkönig kommen, der König der Gerechtigkeit und des Friedens, der Menschensohn Jesus Christus. Und er wird sein Reich auf dieser Erde aufrichten. Und diese geheimnisvolle Gestalt nimmt immer mehr Konturen an, bis wir die Erfüllung in Matthäus 1 sehen. Matthäus 1, Vers 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da sehen wir diese Linie, Abraham bis zu Jesus Christus. Mit Abraham beginnt alles und von Generation zu Generation erfüllt Gott seinen heilsgeschichtlichen Ratschluss. Und in den Versen 16 bis 17 in Matthäus 1, da sehen wir dann den Gipfelpunkt der Heilsgeschichte. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Seit den Tagen Abrahams versuchte ein Heer von Gottlosen, diesen einen Samen, diesen Nachkommen zu vernichten. Aber Gott führt seinen Ratschluss aus, denn er ist der El Elyon, er ist der Allmächtige. Und hör mal, egal was deine Probleme heute Morgen sind, was deine Nöte sind, was deine Gebete sind, du darfst wissen, du dienst einem allmächtigen Gott, du dienst Gott dem Allerhöchsten. Wie Abraham leben wir in den Tagen Lots? Was lernen wir von all dem Gehörten? Und damit komme ich auch zum Schluss. Abraham besteht seine Glaubenskämpfe und mit jedem bestandenen Glaubenskampf wird er tiefer in die Geheimnisse Gottes und in die Verheißungen der Heiligen Schrift hineingeführt. Und Gott verändert Abraham selbst. Allmählich wird die Berufung Abrahams immer deutlicher. Ja, wie ist das in deinem Leben? Sieht man die Berufung Gottes, deinen Dienst auf deinem Leben, in deinem Wandel? Abraham baute Altäre. Er ist ein königlicher Priester und Prophet. Er opfert. Er tritt in die Fürbitte für andere ein. Er steht vor dem Herrn. Er ruft den Namen des Herrn an. Und alles, was er tut, wird ihm zum Segen und dadurch wird er selbst zum Segen für andere. Höre niemals auf, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Harre aus unter dem Kreuz und bleibe vor dem Angesicht Gottes. Lass Gott alle Entscheidungen in deinem Leben treffen. Wachse hinein in dein königliches Priestertum, denn der Apostel Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ihr aber, ja, was meint ihr, wer das ist? Sind das die Prediger, die Ältesten und die Pastoren? Ihr aber, nein, ihr aber, das sind alle Glieder der Gemeinde. Ihr alle seid königliche Priester und ihr dürft aus dem Leben Abraham so vieles lernen für euer eigenes Leben und für euren eigenen Wandel. Oh, lasst uns doch als königliche Priester unserem Gott, dem Allerhöchsten, dienen. Lerne es wie Abraham, wie ein Priester vor Gott zu stehen und seinen Namen anzurufen. Und dann wird der königliche Charakter, den Gott in dich hineingelegt hat, ein Sohn, eine Tochter unseres lebendigen Gottes immer mehr sichtbar werden. Königliche Priester und priesterliche Könige sollen wir sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Und dann wird sich erfüllen, was der Prophet Daniel in seinem Nachtgesicht sah. Daniel 7, 14, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Er, der Menschensohn, ist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, und wir, die Erlösten des Herrn, wir sind für ihn durch sein Blut zu einem königlichen Priestertum erlöst und erkauft worden. Lasst uns in diesem Sinne heute zum Tisch des Herrn treten. Wollen wir uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir einen neuen und lebendigen Weg haben. Dass wir zu einem Altar treten können im Glauben, zu dem kein anderer Mensch Zutritt hat, als nur der, der durch das Blut Jesu Christi gereinigt und mit deinem Heiligen Geist erfüllt ist. Und ich bitte dich für jeden, der heute Morgen hier ist, dass er dieses dein Wort in seinem Herz bewegt und mitnimmt in die kommenden Tage und Wochen, um immer mehr zu lernen, als einer zu wandeln, der im Glauben wandelt, wie Abraham. Denn wir alle sind Kinder Abrahams, durch den Glauben und durch den Geist. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.